Kleine Schritte, große Wege. Ein Podcast der Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unseres Podcastes Kleine Schritte, große Wege. Und ich freue mich ganz sehr, heute Markus Wulfthange zu begrüßen, weil nachdem wir das letzte Mal mit Heike Reetz die Perspektive einer betroffenen Mutter und dann auch späteren Vorstandsmitgliedes der Elternhilfe hatten, um insbesondere die Anfangszeit der Elternhilfe zu beleuchten, eines Vereins, der sich um Familien mit an Krebs erkrankten Kindern kümmert und diese begleitet während ihres stationären Aufenthalts und dann auch später in der sogenannten Nachsorge. Und freue mich ganz sehr, dass wir heute mit Markus Wulfthange nicht nur die andere Sicht, die Sicht aus, aus der Blickrichtung, aus der Perspektive des Therapeuten beleuchten können, sondern auch nochmal einen anderen Zugang für diese Anfangszeit hatten, wie eigentlich so aus der Selbsthilfe heraus von betroffenen Eltern für betroffenen Eltern sich dann nach und nach ein psychosoziales Angebot entwickelt. Und ich weiß auf jeden Fall, dass es sehr spannend werden kann und es ist meine Aufgabe oder ich sehe meine Aufgabe darin, dass uns das heute im Gespräch gelingt. Und ich würde aber gerne, das hat sich jetzt schon auch in der ersten Folge ganz gut gestellt, eine kurze Vorstellung, wer ist der Mensch Markus Wulfthange? Und übergebe quasi direkt das Intro an Sie.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr. Und tatsächlich ist es immer wieder berührend, auch quasi zurückzuschauen in die Anfangszeit. Und wenn ich die vergleiche mit dem, was wir heute hier vorhalten können, dann ist das schon ein mega großer Schritt auf unserer Reise, auf der Reise unseres Vereins. Ich bin jetzt seit 1999 dabei, als studentische Hilfskraft eingestiegen, damals von Professor Körholz rangeholt worden und dann ab 2000 mit einer Anstellung am Klinikum finanziert über den Verein, über die Elternhilfe für krebskranke Kinder. Herr Körholz, also der Leiter der Uni Kinderklinik bzw. der onkologischen Abteilung, wollte Bewegung und Aktivität auf die Station holen. Und wir haben uns privat kennengelernt und er hörte, ich habe Diplom-Sportlehrer und ich beschäftige mich mit Sozialarbeit. Dann war ich immer noch ein bisschen im Fußball unterwegs und ob ich nicht Lust hätte und das wäre doch toll und mit den Kindern auf Station. Das war für mich ganz fremd und ganz neu.
Noch gar keine Berührungspunkte in das Thema gehabt?
Überhaupt gar keine Berührungspunkte in das Thema, aber total interessiert. Und es war von Anfang an was mich irgendwie gekriegt hat. Ich hatte eher ein bisschen Schiss oder so ein bisschen hoher Respekt vor dieser Aufgabe. Und ich habe gesagt, ich gucke mir das mal an, aber boah, weiß nur nicht, ob das was für mich ist.
Und war der Diplom-Sportlehrer unmittelbar, also quasi davor, also vielleicht, wir müssen kurz auflösen, was das vorherige Leben war. Das gehört so ein bisschen dazu, ohne dass wir jetzt quasi Fame-Hushing spielen wollen,
Dann fange ich noch früher an. Ich habe Sport in Köln studiert, an der Deutschen Sporthochschule und dort im Schwerpunkt Fußball, habe quasi auch meine Trainerlizenzen gemacht und hatte einen Dozenten, der einen hochklassigen Verein in Köln trainiert hat oder als Co-Trainer dort. Die haben mich als Spieler verpflichtet. Und der damalige Headcoach Tony Woodcock, ehemaliger englischer Nationalspieler, der hat dann ein Angebot aus Leipzig bekommen. Zum VfB Leipzig damals, was heute Lok Leipzig ist. Mhm. Und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte mitzukommen. Da war ich quasi mit dem Sportstudium quasi durch und habe gesagt, ich guck mal, ein Jahr lang Profifußball im Wilden Osten damals noch, das versuche ich einfach und bin dann mitgegangen und war quasi als Student, als Wessi mit langen Haaren und vom Trainer mitgegangen, also auch nicht von Anfang an die beliebteste Figur im Verein, das war auch interessant.
War Anfang der 90er, oder?
Anfang der 90er, 94 bin ich nach Leipzig gekommen. Und dann habe ich aber mich in der Mannschaft so nach und nach durchgesetzt. Herr Woodcock, der Toni, war leider nach 100 Tagen entlassen wegen Erfolglosigkeit. Und ich durfte aber bleiben und habe quasi dann insgesamt 4 Jahre beim VfB zweite Liga gespielt. Wir haben uns als Verein, als Mannschaft gefangen. Ich habe meinen Platz gefunden in dieser Truppe und bin dann in Leipzig mehr oder weniger sesshaft geworden. Unsere Kinder sind in Leipzig zur Schule gegangen. Und in dem Kontext habe ich dann den Professor Körholz kennengelernt. Das war ja Mitte 99 irgendwann auf einem Elternabend. Was machen Sie, wie das dann so ist, wenn man hinterher noch so ein bisschen sitzen bleibt. Und so habe ich erfahren, was seine Aufgabe war. Er hat so ein bisschen was von mir mitbekommen und hat gesagt, wow, das müssen wir irgendwie mal doch mal versuchen.
Und hat das dann auch biografisch gerade ganz gut gepasst, weil so ein bisschen die Profikarriere dann auch, zumindest irgendwie hat man ja so ein Gefühl, okay, ja. Es braucht da irgendwie einen guten Plan.
Die Profikarriere war im Prinzip vorbei. Ich habe 99 im Sommer aufgehört im Profifußball. Ich war noch ein Jahr in Osnabrück gewesen beim VfL. Und dann war klar, nee, ich war dann auch ausgereizt. Ich bin auch an meine sportlichen Grenzen gekommen. Ich war dann 33 und dann war quasi Schluss. Und ich habe mich so ein bisschen wieder zurück nach Leipzig orientiert, war hier. Hatte mit zwischendurch Sozialarbeit angefangen zu studieren, brauchte ein Thema für die Diplomarbeit im sozialarbeiterischen Kontext. Und da hat so ein bisschen das einfach gerade gepasst. Ja. Ich habe die Arbeit in der Kinderonkologie geschrieben. Das heißt, ich habe das Konzept der Frührehabilitation, der bewegungsorientierten Frührehabilitation im Rahmen meiner Sozialarbeitstätigkeitsstudiums geschrieben. Und dann gab es da einen theoretischen Unterbau. Und der Professor fand das großartig und dann haben wir gesagt, jetzt sollten wir es auch mal in die Praxis umsetzen. Wie gesagt, so ein bisschen Einblick hatte ich inzwischen genommen als studentische Hilfskraft, hatte mich da theoretisch mit beschäftigt. Und das war zu der Zeit, da gab es noch nicht viel, weil im kinderonkologischen Bereich Bewegung und Aktivität und Mobilisierung noch nicht die Rolle gespielt hat damals.
Kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen.
Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber auch die ersten Wochen auf der Station, ach, die armen Kinder und die müssen im Bett, die müssen sich ausruhen. Und wir wollten genau das Gegenteil, raus aus dem Bett, aktiv werden, mobil sein, auch so ein bisschen das Kopfkino, es geht alles nichts mehr und ich bin ganz schwer krank und es ist alles ganz schlimm, so ein bisschen auch aus den Köpfen kriegen. Und das kriegt man ganz gut mit kindgemäßer, mit spielerischer Bewegung. Das war die Idee. Und dann ist der Verein gekommen und hat gesagt, finden wir großartig die Idee, wir probieren das jetzt mal ein Jahr lang. Ja. So ein bisschen mit der Maßgabe, Herr Wolfgang, wir müssen aber zusehen, dass die Kohle wieder reinkommt, die das kostet. Aber die Challenge habe ich am Ende auch angenommen, weil ich mich inzwischen schon auch mit dieser Aufgabe total identifiziert habe, mir das unheimlich viel Spaß gemacht hat und ich dann so ein bisschen auch das Gefühl hatte, das werden wir schon hinkriegen, ein paar Euro zusammenzukriegen. Dadurch, dass ich aus dieser Fußballbubble so ein bisschen kam, sicherlich auch den einen oder anderen guten Kontakt hatte und ich ganz schnell gemerkt habe, dass viele Leute bereit sind, sich da auch mit reinzuhängen, auch finanziell mit reinzuhängen.
Und ist dieses Thema, also Sportbewegung und quasi auch die Akutversorgung auf in der kinderonkologischen Station, ist das quasi, also hat sie Körholz da auf die Idee gebracht oder ist das schon etwas gewesen, wo man sagt, ja, da ist schon irgendwas und irgendwie müssen wir auch was tun oder war das noch gar nicht am Beginn der Arbeit? Weil ich finde, da treffen sich ja zwei Welten, die sie ja in dem Moment auch miteinander, also in sich ja verkörpert haben. Sie haben Sport studiert und dann kam die soziale Arbeit dazu.
Ja, es gab Studien, gerade im Erwachsenenbereich, wo nachgewiesen werden konnte, dass über ein Ausdauertraining kontinuierliches, zum Beispiel auf dem Fahrradergometer oder auf dem Laufband, dass sich tatsächlich wichtige Parameter im Zuge der Behandlung verbessern. Ja? Weniger Muskelabbau, mehr Kraft, mehr Lebensqualität, kürzere Aufenthaltszeiten im Krankenhaus. Das sprach alles dafür, dass es scheinbar Sinn macht, sich unter Therapie zu bewegen und aktiv zu sein. Dosiert, kontrolliert, begleitet, aber eben trotzdem nicht nur im Bett liegen. Wir wissen, 2 Wochen reine Bettlägerigkeit, dann ist 70% der Muskulatur weg. Ja? Und das führt wiederum zu Folgethemen. Ne? Kinder können nicht so früh entlassen werden, weil sie zu Hause die Belastung nicht schaffen, Alltagsbelastung gar nicht mehr hinkriegen, vielleicht gar nicht mehr richtig laufen können.
Keine Widerstandsfähigkeit.
Und natürlich die psychische Komponente, die dazukommt, wenn man so kraftlos, so fertig am Ende ist.
Überschätzt man das von außen oder kann man das nur unterschätzen, was in dem Moment Sport für ein betroffenes Kind oder für einen betroffenen Jugendlichen ausmachen kann, wenn das auch etwas ist, was man in dem Moment ja zumindest auch ein bisschen gern macht oder zumindest sagt, ja, wenn ich darf, würde ich es gerne tun?
Ich glaube, jeder, der mal eine Woche lang oder 2 Wochen lang krank war, eine Grippe hatte oder irgendwie, der ist froh, wenn er das erste Mal wieder draußen einen längeren Spaziergang machen kann. Der fühlt sich danach sofort wohler. Ah, es geht wieder was. Ich kann wieder durchatmen. Ich habe das Gefühl, ja, mein Körper funktioniert wieder. Und ganz genauso und vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr ist es auch bei den Kindern, die merken, dass ihr Körper sie doch nicht komplett im Stich gelassen hat. Die hören diese Diagnose, die sehen die Angst und die Ohnmacht auch der Eltern, mit dieser Situation umzugehen. Und dann geht auf einmal was. Und das ist das, was wir Kindern vermitteln wollten, was sie alles noch können. Also gar nicht so defizitorientiert, was geht alles nicht mehr, sondern was geht noch trotz dieser Situation. Vielleicht sogar trotz der Tatsache, dass sie für eine Zeit im Rollstuhl sitzen müssen. Was kann man im Rollstuhl an Sport und Bewegung machen? Da gibt es eine Menge. Mhm. Und da hinzugucken, zu schauen, was ist alles noch möglich, obwohl sie eine intensive Therapie machen, obwohl sie vielleicht eine Operation gerade hatten, obwohl Bestrahlung und all diese Themen eine Rolle spielen, was ist möglich? Und da haben wir den Fokus drauf gelegt.
Also auch mit Aktivität immer wieder zu reagieren darauf und jetzt nicht zu sagen, okay, Operation und erstmal ausruhen, sondern eigentlich gleich wieder so einen Blick nach vorn. Ne?
Genau, und das ist inzwischen ja heute fast in jedem Krankenhaus auch Standard. Also die Leute werden nicht mehr ewig im Bett gelassen, sondern zack, am Tag nach der OP kommt die Physiotherapeutin und will irgendwie schon loslegen. Ja. Und so haben wir damals auch gedacht.
Jetzt ist das ja was sehr Besonderes, wenn aus Sicht der Familien, aus Sicht der Eltern, das eigene Kind oder das eigene Kind, egal ob im Kindes- oder Jugendalter, an Krebs erkrankt. Eine ganz besondere Situation, sehr akut, sehr belastend. Hat sich die Reaktion, also wenn man dann mit einem sporttherapeutischen, können dann auch noch auf die anderen Angebote eingehen, damit ankommt, hat sich die Sorge der Eltern verändert oder ist das sofort, switcht das in Richtung Dankbarkeit, oh, da gibt es jemanden, um mal ein anderes Thema zu setzen. Wie ist die Reaktion der Kinder und die Reaktion der Eltern von damals zu heute? Gibt es da einen Unterschied? Hat sich da was entwickelt oder bleibt das gleich erstmal am Anfang?
Nee, es hat sich, glaube ich, wirklich auch ein Stück verändert. Vielleicht aber auch im Zuge der Gesamtentwicklung. Damals war es schon so, dass die Eltern erstmal sich überrascht gezeigt haben, auch ein bisschen vorsichtig waren. Geht das denn? Was sagt denn der Arzt dazu? Ist das denn überhaupt erlaubt? Und dürfen die das denn überhaupt? Und wir mussten ganz viel um Vertrauen werben, dass das, was wir tun, nicht noch schädlicher ist, sozusagen den Kindern nicht auch noch irgendwie gefährlich werden könnte, sondern nein, es zeigt oder es gibt ihnen die Möglichkeit, sich wieder zu spüren, Spaß zu haben, freudvoll Dinge zu tun in einem Setting, das nicht so freudvoll ist. Und das ist leider bei einer Therapie mit einer onkologischen Erkrankung im Krankenhaus so. Also nicht nur schöne Sachen. Und dem was entgegenzusetzen. Und wir haben ganz oft am Anfang die Eltern mitgenommen. Wir haben natürlich alles vorher abgeklärt mit Pflege, mit den Ärzten. Die haben gesagt, nee, das geht schon, das ist schon möglich. Seid ein bisschen vorsichtig und Katheter und Infusionsstände, müsst ihr aufpassen, dass da nichts passiert. Ja, klar. Das heißt, wir haben maximal Risiken minimiert und dann aber auch mit den Eltern gemeinsam und den Kindern geguckt, was geht alles, was funktioniert, was macht Spaß. Und wenn dann die Eltern sehen, die Kinder haben Freude daran, die Kinder haben sogar lachen vielleicht sogar beim Sport, sie machen gemeinsam mit ihren Kindern was und fühlen sich danach in der Regel besser und nicht schlechter, dann haben wir die ganz schnell auf unserer Seite gehabt. Und dann war es eher so, dass sie gesagt haben, wie sieht es denn aus morgen, klappt das wieder, können wir die ganze Woche und jeden Tag und so. Und je mehr Eltern diese Erfahrung gemacht haben, je mehr Kinder gesehen und gemerkt haben, wie gut ihnen das tut, umso leichter war es dann, auch im eigenen Staff sozusagen zu zeigen, das funktioniert. Aber auch andere Eltern sprechen dann mit den Eltern. Wie habt ihr das auch gemacht? Wurde bei euch auch ein Sport angeboten? Ja, und das hat funktioniert. Ja, dann machen wir das auch. Also, und das verselbstständigt sich dann so ein bisschen auch auf so einer Station.
Und ist das dann wenn man sich an diese, ja, damals 2000, 2001, an diese Situation erinnert, wo das auch für Eltern neu war, weil man das ja gar nicht so sehr kannte, hat sich das sehr, sehr schnell auf so ein akzeptierendes Level gebracht, dass man sagt, es wurde sehr, sehr schnell die Sporttherapie zu einer festen Größe? Oder war das erstmal so, weil es vielleicht auch mit der Klinik, wir haben das ja heute noch, dass es immer darum geht, das auch gut miteinander zu synchronisieren, dass also auch die Zeiten dafür da sind. Zeit ist immer so ein großes Thema, was man manchmal auf Station hat und manchmal eben auch nicht. Wie hat sich das so entwickelt? War das linear oder war das in Wellen? Wie würden Sie es beschreiben?
Ja, auf jeden Fall nicht linear. Es gab Zeiten, da funktionierte das besser und dann gab es mal wieder so Phasen, wo es schwierig war. Lag ja auch oder liegt auch immer so ein bisschen, welche Kinder und welche Patienten hat man gerade auf Station. Es gab Widerstände auch in der Klinik, es gab Widerstände im Pflegepersonal, gerade so bei den älteren Schwestern damals, die gesagt haben, oh Gott, ne, was machen die denn? Und oh, jetzt fahren die hier mit dem Bobbycar kreuz und quer, das nervt, die stören, so, ne? Nachvollziehbar, verständlich, aber wir wollten dem was entgegensetzen. Und so ein Knackpunkt war, daran erinnere ich mich noch sehr gut, wir haben irgendwann eine Tischtennisplatte organisiert, die vor die Station gestellt. und dann mit zwei größeren Patienten, mit zwei Jugendlichen damals, ein Tischtennisturnier organisiert. Für alle, die Bock hatten, mitzumachen. Und da waren dann am Ende irgendwie 30, 40 Leute, Schwestern, Eltern, Väter, Mütter, Patienten, die so über einen Zeitraum von 3, 4 Wochen immer mal irgendwelche Partien gegeneinander spielen mussten. Mhm. Haben dann Gruppen gelost und hin und also Pläne ausgehangen. Und das hat total funktioniert, weil auf einmal dann eine Schwester X gegen Patient Y in der Mittagspause eine Runde Tischtennis spielen musste.
Anderer Kontext,
eine andere Begegnung. Das heißt, ich muss nicht wieder eine Spritze setzen oder ein Pflaster wechseln, sondern ich spiele jetzt mit einem Patienten und wir haben Spaß miteinander. Das tut mir als Schwester auch gut, mal und das Kind lernt mich auch nochmal anders kennen.
Kann man nur ahnen eigentlich, ja. Auf wie vielen Ebenen da sozusagen Dinge passieren, ne?
Und es war wirklich berührend, weil dieses Turnier wurde bis zum Ende gespielt. Es gab das Finale damals Professor Körls gegen eine betroffene Mutter, die im Verein gespielt hat, die richtig gut Tischtennis spielen konnte. Und da standen 20 Leute drumherum. Also es war wirklich krass. Und ich merke, das berührt mich jetzt noch, wenn ich das so erzähle, weil dann eine Schwester auf mich so, das ist ja hier wie in einer Jugendherberge und nicht wie im Krankenhaus. Ja, und was ist besser, als so ein Gefühl zu erzeugen? Und das war sowas, wo die Schwestern auch gemerkt haben, ja krass, irgendwie scheint zu funktionieren. Ja. Und danach war es viel leichter, die Kinder mal abzublocken, die Kinder mal zu kriegen, um irgendwo irgendwas zu machen. Wenn wir Luftballontennis im Zimmer gespielt haben, nicht als störend zu gelten, sondern zu sagen, ja cool, und dann spielen wir ein bisschen mit. Ich glaube, es brauchte solche Erfahrungen auch bei allen Mitarbeitenden am Ende.
Also wenn man es jetzt nur hört, also ich habe jetzt quasi 2 Jahre, wo ich das so ein Stück weit miterlebe und auch mir kommt das quasi immer so vor, es verändert sich sofort der Blick der kinderonkologischen, also wie sich eine kinderonkologische Station darstellt. Also in dem Moment Bobbycar hat man heute, also das ist quasi fest schon, gehört zum festen Interieur. Also je nachdem, wie groß oder klein die Patienten sind, dass Bewegung auch auf dem Flur, dass es da ein ganz hohes Level gibt und man kann das so gut greifen von der Erzählung her, dass es damit eben angefangen hat, dass plötzlich dieses sterile Weiß, alles ist ruhig, alle Türen sind zu, damit eben auch gar keine Nähe möglich war und wie schnell sich das damit quasi auch auflöst.
Ja, und wir haben als nächstes dann auch aufgrund solcher Erfahrungen ein Patientenzimmer leergeräumt und daraus einen Sportraum gemacht. Das heißt, es gab ja damals nichts.
Das war der erste Sportraum quasi.
Ja, es war ein ehemaliges Patientenzimmer, was sozusagen so ein bisschen war zum Lager geworden, weil nicht genutzt. Und dann haben wir gesagt, das räumen wir jetzt komplett leer, da legen wir Laminat rein, da kommt eine Sprossenwand rein, da kommt eine Tischtennisplatte rein. Das war unser erster Sportraum, also wirklich klein. Aber es gab dann wirklich einen Ort, an dem eben Sporttherapie gemacht werden konnte, auch außerhalb des Zimmers, des Patientenzimmers, was wir ja ganz viel ansonsten am Bett gemacht haben. Und das war so der nächste Step auf der Leiter hin zur Etablierung dieses Themas, hin zu einer Verstetigung des Angebotes. Und auch da haben wir immer wieder versucht, kleine Events zu machen, die Schwester mit einzubeziehen. Ich weiß noch, ich habe irgendwann auch mal das ganze Pflegeteam in eine Sporthalle eingeladen, um dann mit der Pflege auch mal Sport zu machen. Und wir hatten einen Riesenspaß. Da ging es nicht um Sport in erster Linie, sondern um so ein Team-Ding. Aber es hat richtig gefetzt. Und ich glaube, all das hat sozusagen dazu beigetragen, dass irgendwann klar war, okay, Sport ist nicht gefährlich. Sport scheint irgendwie allen auch ein bisschen Spaß zu machen. Das wollen wir hier haben, das wollen wir hier auch behalten. Und da tun wir auch was dafür. Und ich glaube, das ist uns dann ganz gut gelungen.
Viele verbinden ja quasi mit Sport auch einen Wettbewerbscharakter, der hier aber gar nicht unbedingt, also wo man ein bisschen auch aufpassen muss, dass man es nicht übertreibt oder überpaced, aber dass es eher einen kooperativen Ansatz gibt, oder? Also dass erstmal die Bewegung im Vordergrund steht und sicherlich auch über eine Wettbewerbs- oder Leistungsidee man so ein Stück weit auch den Patienten fordern kann, aber gar nicht unbedingt zu sehr ein Wettbewerbsthema im Vordergrund steht, oder? Also es gibt eine andere Art von Sportverständnis, oder?
Absolut. Und der wichtigste Faktor dabei ist wirklich Freude an der Bewegung. Es muss Spaß machen, weil Kinder machen die Dinge in so einer Situation nur dann, wenn sie Spaß machen. Ansonsten haben sie bei einer onkologischen Therapie jede Möglichkeit, sich zu verweigern. Ja, dann sind sie auf einmal ganz müde oder haben Bauchschmerzen. Dann machen die einfach nicht mit. Also muss es Spaß machen. Wir müssen die Kinder abholen, da wo sie sozusagen selber auch eine Motivation entwickeln. Und dann hat es null mit Leistung zu tun. Und das macht sich schon daran fest, dass wir als Sporttherapeuten nicht in Sportkleidung aktiv werden. Das heißt, man braucht keine Turnschuhe, wir haben keine Jogginghosen an. Wir kommen in ganz normalen Kleidung. Das heißt, man kann mit den ganz normalen Klamotten jederzeit aktiv werden, sich bewegen, was machen.
Gibt es also so gut wie keine Schwelle.
Genau, weil in dem Moment, wo ich eine Trainingshose anhabe und ein T-Shirt und Turnschuhe, denkt man ja, oh, jetzt geht's richtig los. So, ja? Nee, darum geht's nicht. Wir wollen... Du und ich, so wie wir sind, können wir jederzeit loslegen und machen das, woran du Freude hast, woran wir gemeinsam Freude haben. Und es kann sein, dass wir dann trotzdem schwitzen, dann musst du dir hinter ein neues T-Shirt anziehen, aber alles gut. Ja. Und auch die Eltern bekommen so quasi einen ganz anderen Zugang, weil eben die Schwelle gar nicht da ist. Es gibt keine Schwelle. Ja,
das. Gibt es dieses Sportangebot gemeinsam mit den Eltern oder mit den Familien? War das am Anfang auch schon oder gab es da erstmal einen Patientenfokus oder ist das gleich am Anfang mit reingegangen, um es möglichst auch für die Kinder einfacher zu machen, etwas mit den Eltern zusammen zu tun? Oder hat sich das eher entwickelt?
Der Fokus war zunächst schon auf den Patienten. Und wir haben dann aber gemerkt, dass es in verschiedenen Situationen hilfreich ist, wenn Mama oder Papa mit dabei ist. Dann haben wir auch immer mal gehört, was können wir denn mit unserem Kind zu Hause machen, wenn wir eine ambulante Phase haben. Und da haben wir gemerkt, wir müssen und können und dürfen die Eltern ruhig mit einbeziehen und auch denen was an die Hand geben für die Phasen, wo das Kind nicht im stationären Kontext ist, aber trotzdem sich bewegen möchte. Und was kann zu Hause im heimischen Wohnzimmer umgesetzt werden, mit wenig Aufwand, mit wenig Material, mit wenig Kosten und ohne, dass möglichst die ganze Inventar kaputt geht. Ne? Und da gibt es eine Menge, da kann man eine Menge machen. Und das haben wir dann versucht, den Eltern auch ein bisschen an die Hand zu geben. Und wie gesagt, Luftballontennis ist ein geflügeltes Wort bei uns auf der Station. Das spielen inzwischen alle zu Hause, die kriegen auch ein paar Luftballons mit und dann wird zu Hause...
Also wurde der Luftballon hochgehalten.
Der Luftballon hochgehalten, dagegen schlagen, kann man mit einem Federballschläger oder auch ohne machen oder mit irgendwas, völlig wurscht. Und so gibt es viele Kleinigkeiten, die jeder zu jeder Zeit überall machen kann.
Wir droppen hier direkt Angebote für unsere Hörerinnen und Hörer. Also genau. Wer krank ist, kann das genauso mit anwenden, um so ein bisschen in Bewegung zu bleiben.
Pippi Langstrumpf, eine Figur, die in meiner Generation jedes Kind kennt und bis heute wahrscheinlich auch noch viele Kinder kennen, hat ein Lieblingsspiel. Das Lieblingsspiel von Pippi Langstrumpf? Den Boden nicht berühren. Das spielt in ihrer Villa Kunterbund.
Ja. Ja, das war dann mit der Lava, oder?
Ja, Lava, genau, über Tisch und so. Und sowas spielen wir. Ja. Und sowas kann man zu Hause auch spielen. Da muss man das Wohnzimmer ein bisschen umbauen, aber es geht. Und da hat ganz viel, da ist ganz viel Koordinationstraining mit drin, Balance, dann noch so ein
Anspruch
bisschen
von
Mut,
ne?
Anspruch von Muskelgruppen und so ein bisschen so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, weil man was tut, was man sich vielleicht gar nicht so sehr zugetraut hat, was total fetzt, ja, und was man mit der ganzen Familie spielen kann, ne? Und dann muss halt Papa auch mal irgendwo lang oder so, das geht, ja. Braucht ein bisschen Mut und Vertrauen in die Situation, aber es funktioniert. Und wenn wir es vorleben und was zeigen, dann ist sozusagen auch für uns auf der Station eine Menge möglich. Ich habe es im Patientenzimmer gemacht, ja, und die Schwestern haben die Hände über den Kopf geschlagen und dann haben wir gesagt, wie cool ist das denn, ja? Wir müssen immer nur aufpassen, dass nichts passiert. So, das ist wichtig und funktioniert aber ganz gut.
Aber ich glaube, es hat ja auch was mit Verantwortung übernehmen zu tun, oder? Also die Pfleger hat ihren Auftrag quasi auf Station und die Therapeuten genauso und zum Schluss brauchst du ja ein gemeinsames Teamverständnis, wer was tut. Das Interessante ist, wenn ich jetzt ganz kurz reflektiere, worüber wir die letzten 3-4 Minuten gesprochen haben, hat das fast nichts mehr mit dem Bild zu tun, wie man sich eine kinderonkologische Station vorstellt. Wie hat sich dadurch, also welchen Einfluss hat diese Art des Therapieangebotes dann mit einer psychosozialen Versorgung zu tun? Also wie schaffe ich es, für die Eltern, also ich komme immer auch wieder zurück auf diesen Begriff der Elternhilfe. Also das Kind ist schwer erkrankt, hat im Zweifel, steht vor oder mitten in einer schweren Therapie, dem Körper wird alles abverlangt, damit es wieder gesund werden kann, führt zu einer unglaublichen Belastung. Nicht nur beim Kind, sondern eben auch bei den Eltern. Die Eltern sind aber wichtig, sind der Schlüssel mit den Kindern zusammen. Wie nimmt in dem Moment ein Angebot, was uns gerade total, konnten wir gerade gut nachvollziehen, waren fasziniert davon, spielen Pippi Langstrumpf, auch mit Ablenkung, hatte auch was damit zu tun. Was nimmt das für einen Einfluss dann in dem Moment, also auch gerade auf die Gespräche, die es manchmal braucht, Entlastungsgespräche, um den nächsten Schritt auch in der Therapie zu gehen?
Ich glaube, dass es in jedem Fall darauf wirkt, dass man sich, und damit meine ich die Patienten, aber auch die Eltern, nicht mehr ganz so ohnmächtig fühlt. Man kann selber was tun, man kann selber aktiv werden mit dem Kind. Ich habe die Eltern motiviert, auch für sich aktiv zu sein, für sich zu sorgen, sich was Gutes zu tun, auch für sich Sport zu machen. Und das ist das eine. Das andere ist, dass man über diese gemeinsame Aktivität Beziehungen aufbaut, Vertrauen aufbaut und dann auch darüber ganz gut ins Gespräch kommt. Und da wird dann deutlich, wo Belastungen sind, wo Schwierigkeiten sind, wo Fragen auftauchen und wo es dann darum geht zu schauen, wer kann diese Fragen im besten Fall beantworten, an wen sind diese Fragen eigentlich gerichtet. Und dann muss man gucken, dass man, und das war dann der nächste Schritt am Ende, wir brauchen ein Team, es reicht nicht ein Sporttherapeut. Es gibt Fragen, die kann ich gar nicht beantworten, weil nicht meine Fachexpertise. Und da braucht es dann eben auch einen Psychologen, eine Psychologin oder eben nochmal ein Gespräch mit dem Arzt, was im besten Fall irgendwie auch ein bisschen übersetzt wird und moderiert wird, weil Fachsprache von Ärzten nicht immer sofort 1:1 gut ankommen. Ja? Und dafür braucht es weiteres Personal, das haben wir sehr schnell identifiziert und dann auch am Ende gehandelt und geschaut, wen braucht es auf so einer Station noch unbedingt. Und zwar nicht nur punktuell, wenn mal gerade eine Krise ist oder wenn mal irgendwie was hochkocht, sondern eigentlich in so einer kontinuierlichen Begleitung. Es gab damals 2 Psychologinnen fürs ganze Haus, es gab eine Seelsorgerin, aber die waren eben nicht kontinuierlich greifbar. Die waren immer mal da, man konnte die rufen, aber in so einer Situation braucht es was Kontinuierliches, braucht es was Begleitendes, was quasi immer verfügbar ist. Und das war dann der nächste Step, den auch der Verein genommen hat und gesagt hat, wir gucken, dass wir jetzt hier eine Psychologin, einen Psychologen einstellen und wir schauen, was gibt es noch für Interessen, die Kinder haben könnten außerhalb von Sport. Nicht alle Kinder, das ist mir klar, das ist jedem klar, sind jetzt super sportaffin. Ne? Das heißt nicht, dass sie sich nicht trotzdem bewegen wollen und sollen, aber möglicherweise docken sie bei einem anderen Angebot auch nochmal anders an. Und für ein Kind, was vielleicht eher musisch orientiert ist, ist dann ein kreatives oder ein musikalisches Angebot vielleicht viel, viel näher und macht es dem Kind viel leichter, in Kontakt, in Beziehung zu gehen und Dinge zur Sprache zu bringen, die es beschäftigt, als vielleicht eben beim Sport. Ne? Und so hat sich so nach und nach über die Zeit, über die Jahre herauskristallisiert, dass wir uns breit aufstellen müssen, um alle gut und bestmöglich begleiten zu können. Das haben wir getan, auch in kleinen Schritten, nicht gleich mit Vollzeit und nicht gleich zu 100%, aber so, dass wir das A nachhalten konnten, weil auch das ja spendenfinanziert war und wir trotzdem einen Fuß in die Tür bekommen haben bei denjenigen, wo jetzt Sport zum Beispiel nicht hilfreich war.
Das ist auch das, was mich quasi auch immer beeindruckt, dass es immer um den nächsten Tag geht oder um das Morgen geht, dass das Angebot auch morgen noch da ist. Also egal, was man tut und wie klein man anfängt, dass man die Möglichkeit hat, es muss morgen noch da sein, damit uns dort in der Versorgung nicht wieder was wegbricht oder etwas für den Patienten oder für die Familie nicht da ist. Und so ist auch quasi, also sowohl das, was Sie gerade beschrieben haben mit Kunsttherapie, Musiktherapie, Sporttherapie, verbindet auch letztlich alle Formen und Angebote, die man da sehr, sehr breit setzen kann, dass sich die Patienten anders ausdrücken können, oder? Also die war für mich immer so, das eine ist Sprache, aber was ist, wenn die Sprache nicht da ist? Aus den unterschiedlichsten Gründen heraus finde ich damit einen unterschiedlichen Zugang zu den Menschen. Oder?
Genau, und da spielt dieses Medium Kunst, kreatives Gestalten, aber eben auch sich über Musik ausdrücken, weil eben Sprache entweder noch nicht so weit oder man nicht die Worte dafür findet oder weil es viel schwerer ist, darüber zu sprechen, als seine Wut am Schlagzeug rauszulassen oder mit leisen Tönen auf dem Klavier oder so irgendwie deutlich zu machen, boah, mir geht's gerade richtig scheiße. So, das ist, sind Möglichkeiten, genau, die wir einfach nicht liegen lassen wollten und so haben wir da was aufgebaut. Und ein wichtiger Punkt dabei ist wirklich, es macht nur Sinn, wenn man die Idee hat, das kontinuierlich zu machen. Es macht überhaupt, also aus unserer Sicht überhaupt gar keinen Sinn zu sagen, wir ziehen jetzt mal ein Jahr das riesig hoch und dann ist alles da und wow und wir stellen fest, das ist super Und dann ist das Geld alle und im nächsten Jahr können wir das nicht mehr machen. Das ist sinnfrei. Ja? Wir brauchen die
Kontinuität. Kehrt fast schon ins Gegenteil.
Genau, ist eher kontraproduktiv. Ne? Mhm. Und deswegen haben wir immer versucht, in kleinen Schritten zu wachsen. Nicht von 0 auf 100, sondern genau mit einer halben Stelle Musiktherapie, mit 20 Stunden Kunsttherapie. Und dann kann man schauen, funktioniert es mit der Person, funktioniert die Methode. Und dann kann man das entwickeln und kann man vielleicht 10 Stunden mehr oder also wirklich das nachhaltig und in Ruhe und in guten Schritten so weiterentwickeln, dass es etabliert und dauerhaft und stabil vorhanden ist.
Jetzt hat sich das sporttherapeutische Angebot über die Jahre auch verändert. Also alles unterliegt ja letztlich auch das ist ja durchaus für die Elternhilfe in Leipzig ein wichtiger Punkt, zu gucken nach dem Motto, wie weit ist eigentlich die Forschung, an welchem Punkt verändern sich auch Dinge, die nachgewiesenermaßen Kindern in der Situation besser nützen. Gibt es da auch konkrete Entwicklungsschritte, die man so in der Sporttherapie nachvollziehen konnte?
Ja, gibt es total. Also ich glaube, ich war viele Jahre der einzige Sporttherapeut mit einer Vollzeitstelle auf einer kinderonkologischen Station. Und nichtsdestotrotz gab es dann an anderen Standorten, ich denke Münster, Essen ging dann Heidelberg, wo auch erste Forschungsprojekte in die Richtung losgingen, wo wir auch Kontakte geknüpft haben, wo wir uns gegenseitig auch so ein bisschen aufgefangen und weiterentwickelt haben miteinander in diesem Thema. Und wir haben dann 2012, glaube ich, war es, ein Netzwerk gegründet mit allen, die sozusagen in diese Richtung gedacht haben, mit allen, die in diesem Bereich so ein bisschen schon geforscht haben und tätig waren auf Stationen. Und dieses Netzwerk gibt es bis heute, das ist ein Netzwerk Active Onco Kids. Und da sind wir Mitbegründer und ich glaube, das hat viel dazu beigetragen, dass sich Sportbewegung auf den kinderonkologischen Stationen in Deutschland zumindest in vielen Standorten inzwischen ganz schön gut etabliert hat. Und für unseren eigenen Standort, also für Leipzig, war es ein großes Geschenk, dass meine Kollegin, die Frau Dr. Söhngerath, zu unserem Team dazugestoßen ist, damals als mit einer Doktorandenstelle, mit einer halben Stelle Versorgung und dann aber auch irgendwie gucken, in der Restzeit ihre Arbeit schreiben, die unser Sportprojekt unter die Lupe genommen hat, die geschaut hat, wie ist die Wirkung von, ne, die mit Tests, mit Untersuchungen, mit Probanden wirklich eine wissenschaftliche Arbeit, am Ende ihre Doktorarbeit geschrieben hat und zeigen konnte, wie hilfreich dieses Angebot sein kann. Das war sozusagen der Grundstein dafür, dass wir dann an die Krankenkassen herantreten konnten und sagen können, also es gibt inzwischen wirklich hier Daten, die nahelegen, dass Bewegung und Aktivität den Kindern wirklich hilft, dass es gut ist. Ja, wir konnten auf Studien verweisen, die es auch international gab. Wie gesagt, haben selber eine eigene Studie aufgelegt und damals war es die Techniker-Krankenkasse, die gesagt hat, wow, das klingt interessant und spannend. Wir schicken mal jemanden vorbei und gucken uns das mal an, ob das denn auch wirklich so von euch umgesetzt wird, wie ihr das da schön schreibt. Und die war da, eine Gutachterin, die aus Hamburg gekommen ist, tief beeindruckt wieder gegangen, also auch sehr berührt. Die war vorher wahrscheinlich noch nie so richtig hinter ihrem Schreibtisch hervorgekommen und konnte dann sowas auch eher ablehnen, weil eben so auf so einer Sachebene. Aber in dem Moment, wo man sieht, was da passiert und wie das den Kindern gut tut und wie hilfreich und wichtig das ist, war klar, das machen wir, da unterstützen wir, da helfen wir mit. Ja. Und so war dann die Techniker-Krankenkasse im Boot. Über deren Kontakte haben wir andere kleinere Krankenkassen dazu gewonnen und irgendwann natürlich dann auch die Großen, die gesagt haben, okay, wenn die Kleinen alle mitmachen, können wir ja nicht irgendwie hinten anstehen. Und inzwischen ist es so, dass nahezu alle Krankenkassen einen Teil der Sporttherapie hier in Leipzig mitfinanzieren. Und das ist deutschlandweit in diesem also auf so einer Ebene auch einmalig, Stand heute noch. Ja. Und da sind wir stolz drauf und versuchen aber auch andere Standorte zu befähigen, und ähnliche Schritte zu gehen.
Ja, es gibt ja quasi neben dem Netzwerk Onco-Kids auch nochmal so lokale Verbände oder jetzt für uns gilt das für Mitteldeutschland. Das hatte ich mal gesehen mit den Chemnitzern und den Dresdnern, dass quasi auch es Angebote im Laufe des Jahres gibt, wo man Familien zusammenholt und dort quasi auch gemeinsam Sport macht beziehungsweise unterschiedliche Aktivitäten anbieten kann. Geht man auch da nochmal in eine eigene Erforschung, dass man sagt, so, wir packen uns zusammen, haben dadurch andere Fallzahlen, die wir untersuchen können, wie wir uns verbessern können oder in welche Richtung denkt so ein lokales also Netzwerk
vor allem. Das ist sozusagen so ein bisschen die Perspektive, die wir damit auf jeden Fall entwickeln wollen. Zunächst mal ging es darum, überhaupt die Standorte so ein bisschen miteinander zu vernetzen, weil so macht doch jeder so ein bisschen sein eigenes Ding. Gleichzeitig haben wir alle auch Patienten aus den jeweils anderen Regionen aus Gründen. Und unser Gedanke war zu schauen, dass wir das, was wir tun, so ein bisschen nicht vereinheitlichen, aber ein bisschen miteinander abstimmen und in bestimmten Punkten einfach auch zusammenarbeiten. Und wir machen jetzt einmal im Jahr einen großen Familienbewegungstag zu verschiedenen Themen und an verschiedenen Standorten, mal in Chemnitz, mal in Dresden, mal in Leipzig. Wir hatten jetzt einen Wassersporttag hier bei uns in Leipzig und waren draußen am Markkleeberger See und haben einen ganzen Tag lang alles mit Wasser und was man so am Strand so spielen kann. Und das war großartig, ja. Fast knapp 50 Patienten und ihre Familien, die einen tollen Tag hatten. Aus verschiedenen Regionen, die sich untereinander kennenlernen, die dann vielleicht hier und da auch mal Nummern austauschen und Erfahrungen austauschen, wo sich die Kinder nochmal auf einer anderen Ebene begegnen. Und ich glaube, das ist so, also neben dem motorischen Effekt, den das hat, auch nochmal auf so einer sozialen Ebene total hilfreich, weil sich da eine Gemeinschaft bildet, weil da Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht, weil da manchmal sogar Freundschaften begründet werden und am Ende ein Netzwerk wirklich entsteht, was trägt.
Wir haben ja neben dem, vorhin haben Sie Selbstwirksamkeit gesagt, das ist ja etwas, was fast schon an jeder Stelle innerhalb der Therapie immer wieder aufploppt, egal ob das im Gespräch mit dem Psychologen ist, ob das im Gespräch mit den oder in der Aktivität mit den Therapeuten ist. Und das zweite Thema ist Gemeinschaft. Jetzt weiß ich, dass neben dem Sportangebot im Rahmen einer Sporttherapie auf Station es auch ein Reha-Angebot gibt. Wie ist das entstanden? Weil es bildet ja die Sportidee weiter, dass man sagt so, okay, wir haben diese Akutsituation, geht es um Empowerment, Selbstwirksamkeit und dann gibt es ja fast schon im Sinne einer Gemeinschaft wieder etwas, was man gemeinsam tun kann, was im Rahmen einer Reha erfolgt. Was ist das für eine Reha? Was ist das für ein Timing?
Die Grundidee, die wir im Prinzip auch von Anfang an auch konzeptionell schon festgehalten hatten, war, wir wollen die Kinder während der Intensivtherapie auf Station aktivieren, mobilisieren, ja, also bewegen. Dann gehen die in der Regel auf eine Kur, auf eine Reha, die verordnet wird, wo sie 4 Wochen lang quasi nach Therapieende so ein bisschen auch körperlich wieder regenerieren und aufbauen, als Familie, aber auch zusammen sind. Und danach passierte gar nichts. Das heißt, da hat man sich irgendwas erarbeitet, 4 Wochen lang, auch mehr als sonst. Und dann kam man nach Hause und da war dann aber nicht mehr, weil es kein Angebot gab, weil der Sportverein noch viel zu große Hürde war. Schulsport, die Kinder alle nicht durften. Und was macht man dann? Das hat man hat sich was erarbeitet und auf einmal ist alles weg. Und da haben wir gesagt, das darf nicht mehr passieren. Die müssen, wenn sie nach Hause kommen, wohnortnah ein weiterführendes Bewegungsangebot bekommen, damit sie das, was sie sich erarbeitet haben, nicht wieder verlieren. Und im besten Fall ganz in Ruhe und langsam auch wieder an Sportvereinen, an Schulsport herangeführt werden können. Dafür haben wir dann quasi ein Reha-Angebot geschaffen. Wir haben am Ende einen Reha-Sportverein gegründet, um das sozusagen auch versicherungstechnisch alles gut absichern zu können. Wir haben uns Expertise geholt an der Sportschule hier, bei der Sportwissenschaftlichen Fakultät hier in Leipzig. Professor Innenmoser damals, da sind wir offene Türen eingerannt, der fand das großartig und hat gesagt, wir machen mit. Wir nutzen bis heute Sporthallen der Sportwissenschaftlichen Fakultät jeden Montag. Ich habe die Zeit seit 26 Jahren und das ist schon verrückt.
Das halten wir nochmal kurz fest, jeden Montag seit 26 Jahren, also mehr und besser kann man diese Kontinuität, um die es geht, nicht ausdrücken.
Genau. Das war der Anfang. Inzwischen haben wir 4 Gruppen. Das heißt, wir haben dienstags eine Gruppe für die Jüngeren, wir haben mittwochs eine Schwimmgruppe, also sogar 2 Schwimmgruppen. So hat sich sozusagen das immer weiterentwickelt. Aber eben über diese Kooperation mit der Sportwissenschaftlichen Fakultät, über diesen Reha-Sportverein, der inzwischen der zweitgrößte Reha-Sportverein in Leipzig geworden ist, weil wir noch viele andere Angebote dazugeholt haben. Unsere Abteilung Kinderonkologie ist klein, aber fein. Und da ist sozusagen die Chance für eine Familie mit einem erkrankten Kind in der Nachsorge weiterhin aktiv zu sein, so lange, wie sie wollen am Ende. Manchmal geht es ganz schnell, weil die Kinder schnell wieder fit sind und wieder zurück in ihren Sportverein wollen. Manchmal dauert das Jahre und sie bleiben bei uns, weil sie dort eben ohne Druck und ohne Leistungsgedanken sich bewegen können und gleichzeitig dort ihre Freunde haben, ihre anderen Leute haben, die alle sozusagen mit diesem Thema in irgendeiner Weise konfrontiert waren oder sind und dadurch einen ganz anderen Umgang miteinander auch haben, wenn es darum geht, gewinnen oder verlieren oder ich muss irgendwie was leisten. Das spielt bei uns alles gar keine Rolle. Ne? Das heißt nicht, dass wir die nicht auch fordern, ne? Sonst gibt es keine Trainingseffekte, aber alles in einem Maße, das absolut den Bedürfnissen des jeweiligen Patienten, des jeweiligen Kindes oder Jugendlichen total angemessen ist.
Gibt es auch Grenzen in der Sporttherapie, dass man sagt, okay, also das eine ist natürlich, dafür Sorge zu tragen, dass es eine Mobilisierung gibt. Trotzdem findet ja alles im Kontext einer zum Teil ja sehr, sehr belastenden Therapie auch statt. Auch da mit so viel Erfahrung oder mit so vielen Jahren an Erfahrung, gibt es Grenzen, wo man sagt, ja, muss man noch aufpassen, in welchem Stadium das ist, weil wenn der Körper geschwächt ist oder wie, wo würden Sie selber sagen, nach dem Motto, da gibt es auch, muss man auch vorsichtig sein, muss gut dosiert rangehen, damit es quasi nicht, also mir geht es jetzt nicht unbedingt darum, nur die Begeisterung stehen zu lassen, sondern auch zu sagen, okay, trotzdem bleiben wir in einem Krankheitsumfeld.
Ja, absolut. Und das, man muss sein Angebot, unser Bewegungsangebot wirklich immer auch anpassen, bis dahin, dass es Tage gibt, manchmal auch mehrere Tage hintereinander, wo der Patient gar nicht in der Lage ist, irgendwas zu tun. Frisch nach der Operation zum Beispiel und die ist einschneidend gewesen. Nach Chemotherapie, die so richtig reingehauen hat, im Zelltief, wo vielleicht gerade gar nichts geht und wo uns der Patient signalisiert, ich bin so fertig, ich kann gerade nicht. Für mich ist es nur da auch wichtig und da sind wir uns einig, dass wir dann trotzdem hingehen. Ja? Wir gehen hin und sind da und sagen, heute können wir keinen Sport machen, ich sehe, dir geht's nicht gut und du brauchst eine Pause. Aber wenn du Lust hast, können wir eine Runde Mau Mau spielen. Also irgendwas, was sozusagen jetzt nicht Bewegung impliziert. Und wenn du Lust hast, streichle ich dir einfach auch nur über den Rücken oder massiere dir deine Füße oder sitze mich einfach nur daneben und bin da. Und aber das heißt, wir halten Beziehung, das ist so der Punkt. Wir bleiben im Kontakt und wir machen es nicht abhängig davon, ob das Kind nur Lust am Sport hat oder nicht oder sich gerade bewegen kann oder nicht. Und ich glaube, diese Brücken müssen wir immer wieder auch bauen, um dann, wenn es dem Kind wieder besser geht, auch wieder andocken zu können und da zu sein. Ja, also wir sind nie verschwunden, wir halten den Kontakt, wir halten die Beziehung. Und das ist die Basis, glaube ich, auf der wir dann auch gut Bewegungsangebote machen können.
Es ist eigentlich total schön, dass Sie das nochmal rausstellen, weil es eben nicht nur um den Sport geht, sondern Sporttherapie bedeutet, es gibt einen therapeutischen Ansatz. Geht auch darum, während der Aktivität, also auch sich bestimmte Momente bewusst zu machen, wenn etwas gelingt zum Thema Selbstwirksamkeit, das auch in dem Moment mit dem Patienten zu thematisieren. Ne? Also der therapeutische Ansatz ist mindestens genauso wichtig wie das Mittel zum der sportlichen Aktivität, oder?
Und es ist super spannend, das kennen wahrscheinlich auch viele der Hörer hier, wenn man gemeinsam Sport macht, ist sofort eine andere Nähe da und man kommt viel leichter ins Gespräch und das ist bei uns tatsächlich genauso. Und ich habe Situationen im Kopf, ich habe mit einem jugendlichen Mädchen, wir haben mal Tischtennis gespielt, auf einmal hält die den Ball an und fragt mich, ob an ihrer Krankheit schon mal jemand gestorben ist. Das heißt, die wollte gar nicht in erster Linie Tischtennis spielen, vielleicht auch, aber die wollte auch so ein bisschen so ihre Prognose mal so abschätzen. Und vielleicht wollte sie es auch nicht so ganz genau wissen, sonst hätte sie einen Arzt gefragt. So, ja? Aber sie wollte darüber sich austauschen. Und dann ist es wichtig, dass wir da sind, dass wir authentisch sind, dass wir nicht mit Floskeln reagieren, sondern eine Antwort geben, die genau auch authentisch und für den Moment passt. Ja? Und ich merke, du machst dir gerade ganz schön Sorgen. So, ne? Oder ja, an dieser Krankheit kann man sterben. Und wir versuchen aber hier, dass es nicht passiert. Und deswegen bekommst du die und die Medikamente. Aber gleichzeitig auch die Chance, beschäftigt dich gerade, damit das Gespräch weitergeht. Das Schöne ist, das Mädchen kann jederzeit den Ball nehmen, wieder Tischtennis spielen, dann ist das Gespräch beendet. Die Kontrolle liegt beim Kind oder bei der Jugendlichen in dem Fall. Sehr gut, ja. Und nicht wir, oder die sind nicht uns ausgeliefert, sondern die bieten uns was an und wir geben den Raum, wir sind da. Wir sind sozusagen präsent und können das halten. Wir haben so einen kleinen Boulderraum, blaue Matten unten drin, dass sie so. Da hat mich ein Kind mal gefragt, so ein kleiner Stöpsel, wie es im Himmel aussieht. Wow, ja, war ich auch nicht. Ne? Ja. Aber dann haben wir uns zusammen auf die Matten gehauen und rumgesponnen, wie er sich und wie ich mir den Himmel vorstelle. Ja? Und dadurch kriegt man so ein bisschen so einen kleinen Blick in diesen Kopf rein, was so in diesen Kindern vorgeht. Und das ist so wertvoll und ist quasi neben dem Motorischen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil wir im Kontakt sind, weil wir in Beziehung und weil die Kinder merken, sie können uns mit Themen konfrontieren, die ihre Eltern häufig, nicht alle, aber häufig nicht gut aushalten. Die dann eher so reagieren, ach komm, ist doch, wir machen doch gerade Sport, ist doch gerade so schön und oder du packst das schon und es wird schon. Ja, total nachvollziehbar, also völlig wertfrei, völlig nachvollziehbar.
Aber die Frage war eine andere.
Die Frage war eine andere und das Kind wollte gerade über was anderes sprechen. Und den Raum, den können wir inzwischen ganz gut halten. Und das für mich sind das mal Angebote, ne? Und eine große Chance, mehr zu erfahren über das, was sozusagen in den Köpfen der Kleinen los ist, als nur ja, eben Sport machen.
Und jetzt muss man ja auch wissen, dass der Boulderraum ja auch schnell mal umfunktioniert werden kann in so eine Weltall, oder?
Ja, genau.
In so ein Astrokabinett, hätte ich fast gesagt.
Den kann man,
Sternenhimmel.
Und den kann man so herrlich verdunkeln und da gibt es eine Schaukel drin und eine Hängematte und dann steigen wir in die Rakete ein, dann wird die geschaukelt, dann fliegen wir auf den Mond, dann muss man den Mond erkunden und losklettern. Wir fliegen durchs Schwarze Loch, dann ist es stockfinster und dann ist es spannend und so.
Ich finde, das ist eine Weiterinterpretation von Pippi Langstrumpf. Einmal eine Fortsetzung.
Ja.
Den Boden nicht berühren.
Und das Schöne ist wirklich, wenn das funktioniert, und das funktioniert Gott sei Dank ganz häufig, ist das auch für uns Therapeuten total schön, das mitzuerleben und mitzumachen am Ende und zu merken, dass die Kinder da mal wirklich abtauchen, Fantasie angeregt wird und sie wirklich für eine Zeit sich völlig aus diesem Krankenhauskontext wegbeamen, wo auch immer hin. Ja, und das ist total schön.
Gibt es, also kann man auch zum jetzigen Zeitpunkt feststellen, dass die Sporttherapie als eine wesentliche Handlung und Maßnahme zur Stärkung quasi von Kindern auf Station, dass das unumstritten ist? Hat es den Status erlangt?
Also ich würde sagen, inzwischen völlig genauso. Es wird überhaupt nicht mehr in Frage gestellt, ganz im Gegenteil. Also die Stationen oder die Kliniken, die sowas nicht haben, die müssen sich fragen, warum das so ist, weil das hat sich inzwischen durchgesetzt. Inzwischen gibt es auch viel mehr und viel größere Studien, die den Effekt auch belegen, das wird tatsächlich nicht mehr in Frage gestellt. Manchmal gibt es noch so ein bisschen so eine Abgrenzung Physiotherapie und Sporttherapie, aber auch da hat sich so viel weiterentwickelt. Wir ergänzen uns in Leipzig hervorragend. Die Physiotherapie ist total wichtig, die machen Dinge, die kann ich nicht. Und ich glaube, dafür machen wir vielleicht ein paar Sachen, auf die Physiotherapie nicht sofort kommt oder wo die gar keine Kapazitäten für haben. Und ich glaube, in diesem Zusammenspiel, in dieser Ergänzung liegt der richtige Weg und nicht, aber die nehmen uns da was weg, was normalerweise unseres war.
Das Kooperative zieht sich eben auf ganz, ganz vielen Ebenen durch. Ne?
Ja,
das kann man auf den Sport beziehen, aber letztlich auch auf alle Fachgruppen.
Und es ist tatsächlich auch bei uns auf Station inzwischen so interdisziplinär, dass auch die Ärzte klare Aufträge erteilen. Das Kind muss mobilisiert werden, weil sonst passiert das und das. Wir können den Ärzten eine Rückmeldung geben, wir haben das und das gemacht, das hilft eventuell. Wir können das vielleicht auch kombinieren. Tabletteneinnahme ist schwierig, wenn wir das aber mit einem Sportangebot kombinieren als Belohnung oder so, dann funktioniert es vielleicht wieder besser. Das heißt, wir versuchen uns alle auch untereinander in unserer jeweiligen Tätigkeit auch so zu unterstützen, immer mit Blick auf das Bestmögliche für den Patienten. Und jetzt kann man sagen, naja, aber Tabletten nehmen, ja, die müssen die Tabletten nehmen, ob sie wollen oder nicht, das nützt halt nichts. Und dann müssen wir uns versuchen, wie kriegen wir es hin, dass es möglichst wenig traumatisierend ist, dass es möglichst wenig Schmerz und möglichst wenig Widerstand dafür gibt, weil es gibt noch leider keine Alternative dazu.
Die in großer Energiemoment, also zumindest auch aus Sicht des Therapeuten, der Therapeutin, ist ja quasi auch, wenn die Kinder dann als geheilt entlassen werden und dann Jahre später, wir hatten ab und zu schon mal so Momente, wo es so Blitzlichter gibt, um damit auch so nochmal in die eigene Arbeit einzutauchen, zum Teil Jahre zurückliegend, weil dann quasi aus den Kindern Erwachsene werden. Gibt es so im Nachgang, wenn Sie oft letztlich auch so ein Stück weit auf die Jahrzehnte ja mittlerweile zurückblicken, einen Moment, den Sie mit uns oder auch mit den Hörern teilen wollen, was Ihnen in einer besonderen Erinnerung geblieben ist? Wo Sie sagen, nach dem Motto, krass, wozu Sport oder auch, dass die Sporttherapie in der Lage ist?
Ja, gibt es wahrscheinlich wirklich viele Beispiele. Ich greife mal ein, zwei vielleicht raus. Wir hatten einen Patienten nach einer onkologischen Erkrankung, Transplantation, ganz schlimmer GVHD, also einer Körperreaktion auf die Spender-Situation. der ja, am Ende fast 2 Jahre lang im stationären Kontext behandelt worden ist, mit ganz, ganz wenigen Tagen zu Hause, der mehrfach quasi wie totgesagt war, weil gesagt wurde, das Immunsystem, der Körper ist fertig, der aber am Ende dann doch irgendwann entlassen werden konnte und 2 Jahre später bei unserem Lauf gegen Krebs mitläuft. Und dann die 2 Kilometer zieht so. Und das ist natürlich, da stehen wir dann alle da und klatschen und wow, das ist einfach total schön. So. Und da ist dann Sport wirklich auch, ja, wo wir sehen, das funktioniert, das haut einfach hin. Eine andere Situation, die vielleicht nicht so viel mit Sport zu tun hat, aber viel mit Beziehung zu tun hat, ist, dass ich vor 2, 3 Jahren steht auf einmal, es klingelt bei der Elternhilfe, ich sitze im Büro da und dann steht da ein junger Mann vor der Tür, 20, 23, 22, ich weiß gar nicht mehr genau. Hallo. Ich sage, hallo. Und dann habe ich gesagt, kennen wir uns? Ja, ich bin der und der. Ich will jetzt den Namen nicht sagen.
Du Name bist, ist klar.
Wow, so, ja, ne? Und dann ratter, ne? Boah, im Leben hätte ich den nicht wiedererkannt. So einen leichten Bart, wie gesagt, 8, 10 Jahre nach Therapieende, völlig verändert. Toll, dass du vorbeikommst. Wie geht's dir? Ja, ich studiere inzwischen. Und bei mir kommen krasse Themen hoch. So. Was ist denn los? Damals mit mir ein Patient, mein Bettnachbar ist verstorben. Ja. Und ich wollte gerne mal zu dem Grab. Ob ich weiß, wo das ist. Ja, und dann...
Weil das gerade in dem Moment das hochkommt im Rahmen der Krankheitsverarbeitung.
Viele Jahre später im Zuge der eigenen Krankheitsverarbeitung kommen sozusagen solche Erinnerungen hoch und die sind nicht verarbeitet. Die sind nicht irgendwie verinnerlicht, irgendwie integriert. Und der brauchte nochmal irgendwie diese Situation, am Grab zu stehen, sich zu verabschieden oder was auch immer zu sagen. Ja. Und jetzt wusste ich zufällig, weil ich bei der Beerdigung damals dabei war, wo das war, wo das Grab ist. Und dann sind wir da zusammen rausgefahren. Und ich habe ihm quasi den Friedhof gezeigt und gesagt, da und da. Und dann hat er seine Ruhe dort gehabt. Aber ja, und das finde ich auch verrückt. Ja, Jahre später, wie gesagt, ich hätte ihn im Leben nicht wieder erkannt. Ja. Hat er trotzdem den Weg zu uns gefunden, um was zu Ende zu bringen am Ende für sich. So, ja.
Schön, also das bringt da oder bringt die Sachen auch nochmal so schön zusammen. Ne? Also manchmal ist der Sport eben das Mittel, um in eine Kommunikation zu kommen, in Beziehung zu kommen, die dann manchmal, obwohl es gar keine Berührungspunkte mehr gibt, Jahre später nochmal reaktiviert werden kann, um nochmal Dinge aufzumachen und zu lösen. Ich will vielleicht nur der Vollständigkeit halber auch, um damit so ein bisschen den Bogen zu spannen und damit langsam zum Ende des Gesprächs zu kommen, dass wir für den letzten Part, also dass wenn Menschen oder eben auch ehemalige Patienten zu uns kommen und sagen, ich habe noch ein Thema, Krankheitsverarbeitung ist an der Stelle ein wichtiges Stichwort und eine wichtige Überschrift, dass wir in der Elternhilfe dazu eine ambulante Krebsberatungsstelle vorhalten für die psychosoziale Nachsorge, um genau diese Zeit, wo manchmal die Dinge erst viel, viel später nochmal hochkommen und aufploppen, um sowohl den Familien als auch den Kindern und Jugendlichen zur Seite zu stehen und da eine Begleitung zu haben, auch da wieder mit ausgebildeten Psychologen und Sozialarbeitern zur Seite zu stehen, um so einen Fakt quasi auch dann gut anzugehen und gut zu verarbeiten und damit eben auch wieder ein bisschen Belastung zu verarbeiten und letztlich auch diese schwere Zeit, die ja Sie haben das Beispiel gebracht mit 2 Jahren. Typischerweise sind wir auf jeden Fall bei einem Jahr ungefähr dieser intensiven Behandlung. Und ich finde, dass das sehr, sehr schön rübergekommen ist, was die Macht des Sports und auch der Sporttherapie dabei bewerkstelligen kann. Wenn Sie so über sich selber nachdenken und zurückblicken, noch in der Fußballerzeit, wo völlig andere Reize und wo es vielleicht auch um andere Werte geht, jetzt auf diese Arbeit zurückzugucken, welches Gefühl welches Gefühl herrscht vor, wenn Sie da drauf gucken?
Also wahrscheinlich am meisten Dankbarkeit und ein bisschen Stolz auch. Und tatsächlich so für mich auch eine krasse Entwicklung so mit mir selber. So, ich glaube, ich komme aus dem Leistungssport und ich glaube, die ersten 3, 4, 5 Jahre habe ich Sporttherapie hier bei uns auch unter so einem Leistungsaspekt, also mit ganz viel Disziplin, Leistung und ich musste überall dabei sein und ich musste auch noch Geld organisieren und so. Das heißt, das war zu viel auch, ja. Und ich habe irgendwann auch lernen müssen, dass wenn ich das dauerhaft machen will, dass ich auch auf mich achten muss und also auch da gucken muss, was geht und was geht nicht. Und da hat mir total geholfen, dass wir irgendwann auch als Team gewachsen sind, dass noch mehr Leute dazu kommen sind, dass es Möglichkeiten gab, sich auszutauschen. Wir haben Supervision, das heißt, wir können auch unsere eigenen Themen, die im Zuge dieser Arbeit hochkommen, auch bearbeiten und uns die angucken. Und insofern auch wirklich eine Dankbarkeit für die Chance auf eine eigene persönliche Entwicklung. Und ich habe ja noch ein paar Jahre vor mir, Gott sei Dank.
Genau. Und, wir reden noch nicht über das Lebenswerk.
Nein, genau. Und und ich bin also weiterhin mit viel Herzblut und mit viel Engagement und Lust dabei und fühle mich in dieser Arbeit total gut aufgehoben und die macht mir viel Freude. Und insofern, ist, glaube ich, wahrscheinlich Dankbarkeit das Vordergründige.
Ich glaube, dass diese Dankbarkeit auch andere haben, wenn man, also ich habe vorhin am Anfang noch diesen Moment Kontakt zu Professor Körholz und das ist ein Timing-Thema gewesen. Ja. Also der Sport war schon klar mit dem Diplom-Sportlehrer, die soziale Arbeit kommt dazu und es musste eine Arbeit geschrieben werden. Das hat in dem Moment eben einfach gepasst und daraus ist diese Art von Engagement und damit auch diese Art von Angebot entstanden, die so vielen Familien mittlerweile geholfen hat, diese schwere Zeit zu überstehen, aber eben auch durchaus aktiv zu gestalten und gestalten zu können und das so ein bisschen auf die Seite zu kriegen. Vielen, vielen Dank für die Zeit und für die zum Teil auch sehr persönlichen Einblicke in die eigene Arbeit und in die Wirkung dessen. Und wie ich finde, wirklich ein ganz, ganz gelungener, abgerundetes Bild der Sporttherapie als Teil unseres Angebotes, was wir hier auf der Kinder- und Grundschulstation des UKLs schaffen können. Vielen Dank
für die Zeit. Ja, gleichfalls vielen Dank dafür, dass das auch so einen Platz kriegt. Finde ich auch großartig.
Wunderbar. Ja, wir sehen uns, aber wir hören uns, wenn Sie denn wollen, im ersten Donnerstag des nächsten Monats. Das müsste nach meiner Rechnung der 3. September sein, wenn ich das gerade richtig im Kopf zusammengesetzt habe. Ja, wir freuen uns dann auf Folge 3 und seien Sie gespannt, wer dann quasi Gast sein darf. Die Reise geht weiter und wir haben das Ziel, mit dem Podcast einen guten Einblick zu geben in die Arbeit der Elternhilfe, wie wir den kleinen Patienten und aber natürlich auch den Familien, wie wir ihnen helfen können, wie wir sie unterstützen können, um eine Krebserkrankung zu bewältigen, um für sie da zu sein, damit das weitergeht und das Leben weitergehen kann. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.